Werbung. Gemeinsam mit DM haben wir als erfahrene Hebammen ein einzigartiges Sortiment von 13 hochwertigen Pflegeprodukten entwickelt. Mit all unserer Expertise und Leidenschaft haben wir 4 spezielle Produkte für die Mama und 9 für das Baby kreiert, die euch in dieser besonderen Zeit vor und nach der Geburt optimal unterstützen.
Unser Ziel war es, euch das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit zu geben, sowohl in der Schwangerschaft als auch in der sensiblen Zeit danach. Von der sanften Wochenbetteinlage, die euch in den ersten Wochen nach der Geburt unterstützt, bis hin zur pflegenden Hautschutzcreme für zarte Babyhaut. Jedes einzelne Produkt wurde mit Sorgfalt und Liebe entwickelt. Jedes Detail wurde bedacht, um den hohen Anforderungen von Müttern und Babys gerecht zu werden. Schaut bei eurem nächsten DM-Marktbesuch unbedingt nach unseren Hallo Hebamme-Produkten.
Wir laden euch herzlich ein, sie auszuprobieren und euch selbst von der Qualität zu überzeugen. Mit Hallo Hebamme an eurer Seite seid ihr bestens auf die Bedürfnisse eures Babys und eure eigenen vorbereitet.
Hier ist dein Podcast mit echten Hebammen-Insider-Tipps.
Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hallo Hebammen Podcast. Ich bin die Anja.
Und ich bin die Marie.
Und wir haben heute ein Thema für euch dabei, was gar nicht vielleicht so direkt die werdenden Mütter oder Väter oder auch die Neugeborenen betrifft, sondern mal ein Thema, was quasi künftige Kolleginnen oder alle Interessierten am Hebammenberuf da draußen interessiert. Wir wollen nämlich über das Thema Hebammenstudium mit euch in dieser Folge sprechen. Und das machen wir nicht alleine. Wir haben eine Gästin dabei.
Frau Professor Dr. Nina Knape ist hier. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr auf diese Folge heute, denn ich habe ja das Hebammenstudium, so wie es jetzt damals war, in den ersten Zügen absolvieren dürfen. Und ich bin heute auch ein bisschen aufgeregt, weil Frau Knape meine Dozentin war und ich meine Forschungsarbeit auch bei ihr geschrieben habe. Sie musste mit mir durch viele Höhen und Tiefen. Wir mussten viel korrigieren.
Frau Knape, ja. Ich weiß, durch welches Tal Sie da gegangen sind. Ich kann Ihnen das nachempfinden.
Nein, ich durfte mit ihr das Studium absolvieren und umso mehr freue ich mich, dass wir uns heute wiedersehen und über das wichtige Thema und, glaube ich, auch mit einer der häufigst gestelltesten Fragen, die wir auf Social Media bekommen, wie sieht es eigentlich mit dem Hebammenstudium aus, heute sprechen können.
Auch kritisch teilweise, ne? Kritisch. Warum ist es denn jetzt vielleicht ein Studium geworden? Und da haben wir gedacht, wir räumen mal so ein bisschen auf heute hier, ne?
Genau, und werden alle Seiten einmal beleuchten und das eben mit einer ganz tollen Frau und viel Expertise an unserer Seite heute. Und vielleicht, Frau Knape, stellen Sie sich doch gerne einmal kurz selbst vor, damit auch unsere Hörerinnen und Hörer wissen, wer Sie sind.
Ja, nochmal vielen Dank für die Einladung. Und ich glaube, die Aufregung teilen wir heute miteinander. Und auch sehr schön, vertraute Gesichter zu sehen und Stimmen zu hören. Ja, einmal kurz zu meiner Person. Ich bin Nina Knape. Ich bin seit 2015 Professorin für Hebammenwissenschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen am Rhein. Und dort habe ich die Funktion der Studiengangsleitung inne. Das heißt, ich bin verantwortlich für die Bachelorstudiengänge Hebammenwesen und Hebammenwissenschaft. Und zusätzlich noch in einer ganz neuen Funktion seit diesem Jahr bin ich auch Vizepräsidentin der Hochschule für Studium, Lehre und Diversität. Meine Ausbildung habe ich vor 30 Jahren mittlerweile begonnen in Kiel, also im hohen Norden. Ich darf es, glaube ich, hier nicht sagen, aber schöne Grüße an das schönste Bundesland der Welt. Ja, und dann habe ich nach dem Abschluss meiner Ausbildung als Beleghebamme in der Geburtshilfe gearbeitet, aber auch ganz viel in der ambulanten Betreuung, also im Bereich Schwangerenvorsorge, Wochenbettbetreuung, ja, und natürlich auch Kurse angeboten. Und irgendwann war ich so an dem Punkt, wo ich gerne was Neues lernen wollte und auch so das Gefühl hatte, ich möchte gerne mehr mitgestalten in unserem Berufsbild, vielleicht auch was an der Versorgung verändern von Frauen, gebärenden Personen, Familien. Und habe mich dann damals, wir hatten nicht so viele Angebote, wie es sie heute gibt für uns Hebammen, habe Pflege- und Gesundheitsmanagement studiert an der Hochschule in Osnabrück. Und dann bin ich da so reingerutscht, klassische Hochschullaufbahn, war an einem großen Forschungsprojekt zum hebammengeleiteten Kreißsaal beteiligt in Osnabrück und habe dann meine Promotion abgeschlossen und bin dann sozusagen in diese Professorinnenlaufbahn hereingerutscht tatsächlich. Und nebenbei, glaube ich, hat es mich immer wahnsinnig interessiert und ich habe auch versucht, das zu unterstützen, die Hebammenwissenschaft in verschiedenen Gremien oder auch Verbänden mit aufzubauen. Ja, so viel vielleicht zu mir.
ein spannender Werdegang und auch schon sehr früh in, ja, wie wir jetzt sehen, auch die Richtung, die es jetzt bedarf, ne? So ein bisschen, ne, die Akademisierung des Hebammenberufs. Seit wann muss man denn jetzt Hebamme studieren? So kriegen wir das immer gefragt, ne? Seit wann ist das denn jetzt so? Es ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Da gab es ja so ein Fixdatum. Können Sie da vielleicht mal ein bisschen die Hörerinnen und Hörer abholen?
Ja, gerne. Also 2020 ist das neue Hebammengesetz für uns Hebammen in Kraft getreten. Vorher hatten wir schon die Möglichkeit, hebammenwissenschaftliche Studiengänge an verschiedenen Standorten zu besuchen. So seit circa 10 Jahren kann man davon sprechen. Einer davon war bei uns an der Hochschule in Ludwigshafen. Und das war zunächst so, dass die im Grunde diese Studiengänge eine Ergänzung dargestellt haben. Einmal als nachqualifizierender Studiengang von bereits examinierten Hebammen oder eben auch als Add-on im Grunde für Auszubildende an Hebammenschulen, die sich noch beispielsweise bei uns dann auch einschreiben konnten und parallel zur Ausbildung und kurz nach der Ausbildung ihr Studium angehen und auch absolvieren konnten. Genau. Daneben gab es auch noch mal Modellstudiengänge. Es gab eine Gesetzesergänzung im alten Hebammengesetz. Das heißt, es gab sogenannte Modellstudiengänge noch an verschiedenen Standorten. Da konnte das erste Mal statt einer Ausbildung an einer Hebammenschule auch schon ein Studium absolviert werden. Ja, und wir in Ludwigshafen, wie gesagt, wir haben da schon ein bisschen eine längere Tradition. Seit 10 Jahren sind wir dabei und setzen jetzt in der Logik das Ganze fort, seit 2020 im Grunde mit dem Angebot primär qualifizierend dual, so nennen wir das Ganze, Hebamme zu werden.
Da gehen wir ja gleich nochmal ein bisschen genauer darauf ein, was beinhaltet eigentlich der Studiengang. Aber ich glaube, bevor wir das nochmal machen, würden wir gerne nochmal auf den Punkt kommen, warum wird der Hebammenberuf denn akademisiert? Was ist der Grund, warum die Hebamme als Ausbildung nicht mehr existiert und es nun ein Studiengang ist?
Das ist ein bisschen eine ausführliche Antwort, die Sie jetzt von mir bekommen. Ich hoffe, die HörerInnen haben bei Ihnen Geduld.
Haben Sie auf jeden Fall.
Gut.
Wir haben einen langen Atem.
Alles klar, das ist ja für Hebammen besonders wichtig und für Gebärende umso mehr. Es gibt für mich so ganz 6 wesentliche Punkte, warum es notwendig ist, dass wir ein Studium für Hebammen benötigen. Und ich versuche es auch vielleicht ein bisschen immer an Beispielen etwas plastischer zu machen. Ich glaube, das Erste, und darum geht es ja schlussendlich immer, ist die bestmögliche Versorgungsqualität für Frauen, Gebärende, Familien, dass wir das sicherstellen. Ich erzähle vielleicht nachher noch ein paar Details dazu. Das Zweite, was ich sehr, sehr wichtig finde, ist, dass wir als Hebammen eine wissenschaftliche, also eine kritisch-reflexive Denkweise ausbilden. Der dritte Punkt, der mir wichtig ist, wir haben sehr viel Wissen als Hebammen, aber diese professionseigenen Wissensbestände, die sind in vielen Jahren nicht systematisiert worden oder explizit gemacht worden. Das heißt, es ist nicht verschriftlicht, es ist nicht zusammengefasst, es wird nicht sozusagen in Wissensbeständen systematisch kommuniziert. Der vierte Punkt, der mir wichtig ist, ist eigene Forschungsfragen, also aus unserer Berufsgruppe heraus zu stellen, zu formulieren, zu beantworten. Da war es in der Vergangenheit so, dadurch, dass wir keine eigene Wissenschaftsexpertise hatten, dass das andere Berufsgruppen für uns gemacht haben. Der fünfte Punkt ist einfach, dass ich denke, wir haben einen hochanspruchsvollen Beruf. Es ist ein klassischer Frauenberuf. Und mit der Ausbildung, die wir bislang hatten, war das eigentlich immer mit einer Bildungssackgasse verbunden. Das heißt, wir haben viel Verantwortung. In der Regel, nicht immer, sind es Frauen, die diesen Beruf gelernt haben. Aber es gab wenig Perspektiven, wie sie sich weiter qualifizieren können, wenn sie das denn wollen. Und ganz pragmatisch, der sechste Punkt ist natürlich die Angleichung der Abschlüsse in Deutschland an bestehendes EU-Recht. Und wenn Sie möchten, kann ich jetzt gerne nochmal im Detail auf die Punkte, vielleicht auch mit Beispielen eingehen und ein bisschen was dazu erzählen.
Super, gerne.
Also wenn es mir um die bestmögliche Versorgungsqualität für Frauen, gebärende Personen und Familien geht, dann muss man ja immer vor Augen behalten, Akademisierung ist ja kein egoistischer Selbstzweck. Also wir machen das ja nicht nur für uns selbst, für unsere Eitelkeit, sondern am Ende des Tages geht es ja im Grunde darum, die Versorgung der anvertrauten Menschen bestmöglich zu gestalten. Und da nochmal, wir tragen in der Geburtshilfe als Hebammen eine sehr hohe Verantwortung. Und warum tragen wir diese hohe Verantwortung? Für die Geburt besteht ja im Moment eine gesetzliche Hinzuziehungspflicht über das Hebammengesetz von Hebammen zu jeder Geburt. Und wir haben auch eine sogenannte Vorbehaltstätigkeit. Das bedeutet, dass im Grunde nur Hebammen und ÄrztInnen dazu berechtigt sind, überhaupt Geburtshilfe zu leisten. Also wir lassen mal jetzt die Notfälle außen vor. Da soll bitte jeder irgendwie unterstützen und mit anpacken. Aber grundsätzlich natürlich nur Hebammen und ÄrztInnen, die dazu gesetzlich berechtigt sind. Und hinzu kommt, jede Hebamme darf das auch allein verantwortlich, das heißt ohne eine Ärztin, tun, solange es sich im Bereich der Physiologie, also im normalen Geburtsverlauf, bewegt. Und ich glaube, eigentlich ist es selbstredend, dass Menschen, die so eine hohe Verantwortung für Mutter und Kind tragen, über eine außergewöhnlich hohe medizinische Kompetenz verfügen müssen, um die Sicherheit tatsächlich in diesem Geburtsprozess zu gewährleisten und verantwortungsbewusst zu begleiten. Und ich glaube auch, bei keiner Medizinerin würde man in Frage stellen, dass sie für dieses praktische Handeln in diesem Beruf nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen bestmöglich ausgebildet sein sollte. Und vielleicht, um es so mal ganz praktisch, weil wir häufig auch sagen, Geburtshilfe ist ein Handwerk, zu formulieren. Wenn wir darüber reden, dass Hebammen ein Bachelorstudium absolvieren, dann sind wir auf dem Qualifikationsniveau eines Handwerksmeisters im Grunde angekommen. Ja, also das ist nicht, Raketentechnik, die wir machen, sondern das ist tatsächlich ganz solide. Es ist das Niveau eines Handwerksmeisters. Und ich finde auch einfach, dass jede gebärende Person, Frau, es absolut verdient hat, dass sie von einer Meisterin ihres Faches betreut wird. Also das ist mir ganz, ganz wichtig.
Das ist ein schöner Satz, den die da gerade genannt hat. Ich glaube auch, dass jede Familie und Frau auch verdient hat. Und vielen Dank, dass Sie es so ausgeführt haben. Aber es kommen noch 5 Punkte.
Genau, es gibt noch einen bisschen längeren Exkurs. Für mich bedeutet wissenschaftliches Denken und die Frage, warum brauchen Hebammen wissenschaftlich kritisch reflexive Denkweise? Wissenschaftliches Denken bedeutet für mich auch immer, alles in Frage zu stellen. Das ist das Wesen von Wissenschaft. Wir fragen immer nach dem Warum und ob die Dinge tatsächlich so sind, wie sie auf den ersten Blick erscheinen. Und auch da bin ich mir ganz sicher, dass wir gute, reflektierende Praktikerinnen brauchen, die sich selbst und ihr Handeln auch immer wieder auf den Prüfstand stellen. Und wir brauchen natürlich eine Wissenschaftsdisziplin hinter diesen Praktikerinnen, die ihnen hilft, auch diese Fragen zu untersuchen und zu beantworten. Wir müssen also immer ganz klar in der Lage sein, unser Handeln zu begründen und zu belegen. Und auch mal so als Beispiel, häufig ist es so, wenn ich immer so ganz kritisch frage, wofür sind Hebammen wichtig, dann sagen die Studierenden als Erste, also Hebammen sind unerlässlich für eine gute Geburtsbetreuung. Und dann frage ich auch immer provokativ, wie sie eigentlich zunächst dieser einmal relativ selbstherrlich anmutenden Aussage eigentlich kommen. Weil das ist kein Selbstzweck. Wir können nicht einfach nur sagen, wir sind unerlässlich. Wir müssen begründen, warum wir das sind. Wir müssen es quellengestützt tun. Und dafür brauchen wir Wissenschaft. Also das ist wieder so eine Frage von Denkschule, dass zukünftige Hebammen einfach gut ausgebildet werden, immer nach dem Warum zu fragen und das, was sie tun, auch wirklich hervorragend begründen können.
Ich habe ja noch die klassische Ausbildung damals absolviert und das Staatsexamen 2014 gemacht. Und da ist natürlich jetzt nochmal die große Frage, gibt es diesen klassischen Weg noch, so wie ich das damals, den ich damals gegangen bin, um Hebamme zu werden? Gibt es diese klassische Ausbildung zur Hebamme noch oder ist die komplett abgeschafft?
Es gab noch eine Übergangsfrist, also der letzte Kurs durfte 2022 an Hebammenschulen deutschlandweit starten. Das ist aber auch tatsächlich das Ende der Übergangsfrist zwischen 2020 und 2022. Das heißt, die Hebammenschulen schließen jetzt sukzessive nach Beendigung der letzten Ausbildungskurse und es wird tatsächlich von den Hochschulen komplett die Ausbildung der werdenden Hebammen übernommen.
Und da ist natürlich jetzt die Frage, die wir auch berechtigterweise ganz häufig auch bei uns in der Community gestellt bekommen. Die Zugangsvoraussetzungen sind ja dadurch wahrscheinlich ein bisschen abgewandelt. Da können Sie vielleicht noch mal einen genaueren Einblick geben. Braucht man jetzt für das Hebammenstudium dann immer automatisch das Abitur als Schulabschluss, weil davon gehen viele automatisch aus? Oder gibt es vielleicht auch noch ganz andere Möglichkeiten? Und das ist vielleicht nur so eine Fehlinformation, ein Fehlglauben.
Hier muss man immer ein bisschen vorsichtig sein und ich kann da auch nicht immer für alle Bundesländer sprechen, weil natürlich Bildung in Deutschland immer dem Föderalismus unterliegt. Das heißt, jedes Bundesland hat nochmal etwas eigene Kriterien, was die Zulassung zum Studium betrifft. Und daneben haben nicht nur die Bundesländer eigene Zugänge, sondern auch die Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Universitäten können sich auch nochmal unterscheiden, indem wie der Zugang gewährleistet wird. Was nach dem Hebammengesetz ein Muss ist, ist, dass mindestens eine Fachhochschule notwendig ist, an manchen Universitäten, in manchen Bundesländern, aber eben auch ein Abitur. Daneben sieht das Hebammengesetz immer noch vor, dass ein Ausbildungsabschluss in der Pflege ein weiterer möglicher Zugangsweg ist. Dann kommen noch so ein paar Faktoren dazu. Also natürlich die Person, die Hebamme werden möchte, muss grundsätzlich gesund sein. Das muss auch attestiert sein. und ein polizeiliches Führungszeugnis ist notwendig. Dann, auch da kann ich nicht für alle Hochschulen sprechen, bin aber relativ sicher, dass es bundesweit eine der Voraussetzungen ist, dass ein Praktikum vorab erwartet wird. Also einfach, um schon mal geburtshilfliche Luft geschnuppert zu haben und dass diese Studienplätze dann auch tatsächlich an Menschen gehen, die sich damit befasst haben und aktiv auseinandergesetzt haben, ob der Beruf tatsächlich das Richtige auch für sie ist. Danach ist es auch wieder überall unterschiedlich. Also in der Regel folgt eine Bewerbung an der Hochschule oder bei den Praxispartnern, die mit der Hochschule kooperieren. Da muss tatsächlich jede Bewerberin ganz, ganz individuell auf die Hochschulseiten schauen, wie das dort geregelt ist. Das ist auch nicht ganz unterkomplex, das muss man sagen. Und ich habe immer das Gefühl, das ist schon so die erste Übung in Selbstlernkompetenz und Frustrationstoleranz für die Studierenden.
Die erste Hürde.
Genau. Also weil das muss man wirklich sagen, das ist nicht leicht. Ich meine, das war in der Ausbildung auch nicht immer ganz leicht. Da hat auch jede Hebammenschule was Unterschiedliches gewollt. Aber die Bewerbungsprozesse sind tatsächlich an jedem Standort auch sehr unterschiedlich. Das ist so tatsächlich. Deswegen, also auch da erste Recherche, ne, Homepage-Recherche, ganz, ganz wichtig, um die Informationen zusammenzutragen. Aber wie gesagt, es schult Problemlösefähigkeit, die eigene Resilienz und ich glaube, das sind alles Fähigkeiten, die eine Hebamme ganz wunderbar später in der Praxis benötigen wird und haben kann.
Jetzt sind wir kurz vom Thema etwas abgekommen, aber kommen wir noch mal kurz zu Ihren Punkten zurück. Ich glaube, wir waren noch nicht ganz fertig. Möchten Sie da noch mal kurz einsteigen?
Ja, es war ja die Frage, warum ich das Studium für relevant und wichtig für Hebammen erachte. Und ein weiterer Punkt, den ich tatsächlich noch gerne anmerken möchte, ist, dass ich es für sehr, sehr wichtig erachte, dass wir unsere professionseigenen Wissensbestände explizit machen und systematisieren. Und was will ich damit sagen? Wir waren ja bislang keine traditionsreiche Wissenschaft wie beispielsweise die Medizin. Und wir Hebammen haben häufig sozusagen die Forschungsbestände und Wissensbestände der Medizin übernommen oder bekommen. Oder das, was wir selber wissen und erfahren und erlernt haben, haben wir häufig nur mündlich oder sehr unsystematisch weitergegeben. Und ich glaube, wir müssen tatsächlich lernen, eigene Forschungsfragen, die für uns relevant sind, auch zu stellen und beantwortet zu bekommen und vielleicht mal ein paar Beispiele zu nennen, die das ganz praktisch relevant erscheinen lassen und auch vielleicht die Verbindung zum Hebammenhandwerk oder zur Hebammenkunst aufscheinen lassen. Viele Hebammen kennen ja beispielsweise den kinästhetischen Händedruck oder Händezug, der während der letzten Phase der Geburt der Gebärenden einfach helfen soll, dass sie so mehr aus eigener Kraft ihr Kind gut auf die Welt bringen kann. Das hat viel mit kinästhetischen Grundlagen zu tun. Das wird im Moment so mündlich weitergegeben durch die Kreissäle, aber eigentlich hat keiner die Frage beantwortet, was passiert da eigentlich? Warum funktioniert das? Funktioniert es tatsächlich wirklich gut? Wie ist der Wirkmechanismus, der dahinter steht? Und wir hatten jetzt eine Studierende, die hat sich in ihrer Bachelorarbeit ganz praktisch auf Spurensuche begeben und hat versucht zu ergründen, wie dieses Wissen tatsächlich entstanden ist, wie es sich begründen lässt, warum der kinästhetische Händedruck oder Händezug gut funktionieren kann. Und das sind, finde ich, ganz wichtige Grundlagen, die es uns helfen, unser Wissen, was wir haben, auch zu untermauern und dann vielleicht auch schriftlich zu publizieren. Ein anderes Beispiel, was ich habe, ist, das ist jetzt so meine Einschätzung, dass in der Vergangenheit viele Hebammen auch so mangels eigener autonomer Handlungsspielräume und vielleicht auch einer Unzufriedenheit mit einer häufig interventionsreichen Geburtshilfe, die häufig nur nach rein medizinischen Parametern ausgerichtet war, sich auch sehr viel mit pseudomedizinischen Angeboten beschäftigt haben und diese angeboten haben. Angebote, die in der Regel gar keine Wirkung oder keinen Wirkungsnachweis mit sich bringen können. Und auch da fängt auch wieder das kritische Reflektieren an. Was machen wir da eigentlich, wenn wir anstatt von medizinischen Behandlungsweisen pseudomedizinische Angebote auch für die von uns betreuten Personen, denen das anbieten? Und das kann ja im Ernstfall tatsächlich auch eine Fehlbehandlung sein, die wir da anbieten. Beziehungsweise, was ich auch dabei wahrnehme, ist, dass wenn wir sozusagen beispielsweise Globuli den Frauen mitgeben, dass wir sie ja auch in eine Abhängigkeit bringen. Das ist ja auch eine Form von Intervention, die wir da anwenden. Und das, denke ich, sollte nicht das Ziel von uns als Hebammen sein. Wir sollen ja eigentlich die Gebärende in ihrer Physiologie, in ihrer eigenen Kraft unterstützen und auch da sozusagen nochmal ein genaues Hingucken und sagen, ist das eigentlich wirklich wissenschaftsbasiert, dass wir solche Methoden zum Teil anwenden Oder wäre es vielleicht viel wissenschaftsbasierter, eine professionelle, gute Kommunikation mit der Frau aufzubauen und sie an der Ecke zu stärken? Das heißt, so gesamt genommen, wir müssen das, was wir an wertvollem, tradierten Wissen haben, systematisieren, ausbauen, publizieren, damit es auch fortgetragen wird und weiter angewendet werden kann. Also die wirksamen und wertvollen Aspekte unseres Hebammenhandwerks. Aber wir müssen uns vielleicht auch so von eingeübten Angeboten verabschieden, wenn wir sie selbstkritisch hinterfragen und sagen, die sind nicht wissenschaftsbasiert, das ist nicht mehr zeitgemäß, dass wir so arbeiten. Und vielleicht ein letztes Beispiel, dieser ewig ideologische Kampf um die Frage, wo ist der geeignete Geburtsort für die Frau? Also ist es die Klinik oder das häusliche Umfeld? Wie gesagt, eine Debatte, die überaus ideologisch geführt wird. Auch da kann man sagen, hätte es nicht Hebammenwissenschaftlerinnen gegeben, die Daten gesammelt, aufbereitet hätten, auch zur außerklinischen Geburtshilfe und hätte damit auch in einem Diskurs dann auch tatsächlich Hausgeburtsgegnerinnen nicht begegnet werden können, dann hätten wir wahrscheinlich heute nicht mehr die freie Wahl des Geburtsortes. Also dann wäre das tatsächlich hinten runtergefallen und tatsächlich mit weltweit sehr, sehr engagierten Personen, die Daten gesammelt haben, konnte auch nachgewiesen werden, ja, es gibt Voraussetzungen, die eingehalten werden müssen für die außerklinische Geburtshilfe, damit das ermöglicht werden kann. Aber unter gewissen Rahmenbedingungen ist auch die außerklinische Geburtshilfe sicher. Und das sind so Beispiele, die ich einfach geben möchte, warum ich das für absolut wichtig erachte, dass Hebammen ein wissenschaftliches Verständnis haben. Und ein weiterer Punkt, den ich habe, der ist tatsächlich, wir sind ja jetzt quasi unter uns, der hat auch eine feministische Perspektive nochmal. Ich halte eigentlich die Ablehnung der Akademisierung gerade in einem klassischen Frauenberuf für eigentlich im doppelten Sinne frauenfeindlich. Also es ist zum einen, Frauen wird nicht ermöglicht, sich weiter zu qualifizieren, wenn sie in einem Ausbildungsberuf sind, der in einer Bildungssackgasse endet. Das heißt, eine Weiterqualifikation ist nicht möglich. Und im doppelten Sinne meine ich, zum anderen erhalten Frauen in der Gesundheitsversorgung, wo sie häufig noch benachteiligt sind, also frauengebärende Personen, die traditionell benachteiligt sind, nicht die bestmögliche Qualität der Versorgung, wenn das entsprechende Fachpersonal nicht auf dem neuesten Stand ausgebildet wird und sich auch selbst weiter schulen kann, also Selbstlernkompetenzen hat. Den letzten Punkt, dann komme ich auch wirklich zum Ende, ist natürlich ein ganz schlichter formaler. Wir müssen uns in Deutschland sozusagen an bestehendes EU-Recht angleichen. Das heißt, es ist nicht eine Frage, wollen wir Akademisierung, sondern dies ist festgelegt tatsächlich über eine EU-Richtlinie, die in Deutschland ein bisschen in der Realisierung auf sich hat warten lassen. Das heißt, wir sind eines der letzten Länder im Grunde, die Akademisierung in Europa umgesetzt hat und haben dadurch auch im Bereich Hebammenwissenschaft noch vieles aufzuholen. Möchte aber auch sagen, dass ich nicht glaube, dass Hebammen in Deutschland, die fachschulisch ausgebildet worden sind, dass die keine gute Ausbildung hatten. Also ich möchte auch gar nicht so so einen Spagat aufmachen. Die einen sind gut, die anderen sind nicht gut. Ich denke, im Vergleich zum europäischen Ausland haben auch die Hebammenschulen hier Großartiges geleistet. Die Kolleginnen sind sehr gut ausgebildet worden im europäischen Vergleich. Da brauchen wir uns, glaube ich, auch mit den noch fachschulisch traditionell ausgebildeten Hebammen überhaupt nicht zu verstecken, haben aber jetzt nochmal echt eine große Schippe obendrauf gelegt.
Vielen, vielen Dank, dass Sie die Punkte auch nochmal so ausführlich ausgeführt haben. Wo wir jetzt ja gerade beim nächsten Punkt wären, wie ist das Studium eigentlich aufgebaut und wie läuft es ab?
Ja, also ich berichte mal aus unserem Studiengang an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen. Wie gesagt, auch da, wir haben kein Einheitsstudium. Das mag an anderen Standorten anders aufgebaut sein. Bei uns wird 7 Semester studiert. Und uns war es sehr, sehr wichtig, Theorie und Praxis miteinander gut zu verzahnen, die verschiedenen Lehrorte und Lernorte zueinander zu bringen. Und wir starten immer im Grunde mit Theorie, die im Anschluss danach in einem Skills- und Simulationszentrum erprobt wird. Das heißt, die Studierenden dürfen Trockenübungen machen mit allem, was sie da tun, ob es die vaginale Untersuchung ist, den Bauch abtasten, die Herztöne hören. Sie werden sozusagen erstmal in dieser Trockenübung auf die Praxis vorbereitet und gehen dann tatsächlich in die verantwortlichen Praxiseinrichtungen. Das bedeutet, sie gehen in klinische Kreissäle, Wochenbettstation, Schwangerenstation, in den OP, in Ambulanzen, aber auch, was uns ganz wichtig ist, in die außerklinische Geburtshilfe, das heißt zu Hausgeburtshebammen, in Geburtshäuser, in Hebammenpraxen, sodass sie auch dort die außerklinische Geburtshilfe, die ja doch in weiten Teilen sehr unterschiedlich ist, zur klinischen Geburtshilfe kennenlernen dürfen. Und so wechseln sich bei uns eigentlich die theoretischen Studienphasen mit den praktischen Studienphasen ab. Und für uns ist es gerade ein tolles Gefühl, so als Team, was die Studierenden betreut, dass wir im Grunde mit 4 promovierten Hebammenwissenschaftlerinnen arbeiten können. Das ist schon eine besonders gute Ausstattung für eine Hochschule, dass wir diese gewinnen konnten. Wir haben auch 3 MedizinerInnen, die uns unterstützen, wo wir eine hervorragende interprofessionelle Zusammenarbeit haben, eine Sozialpädagogin. Und neben den Professuren haben wir auch immer noch 5 bis 6 MitarbeiterInnen, die uns tatsächlich rund um das Studium organisatorisch wie inhaltlich unterstützen und ausstatten. Und ich kann nur sagen, wir sind eine sehr motivierte Mann- oder Frauschaft, wie immer man das bezeichnen möchte, um werdende Hebammen auszubilden. Und was uns auch, glaube ich, ganz wichtig ist, ist tatsächlich ein intensiver Austausch mit unseren PraxispartnerInnen. Also mit den Kliniken, mit der Außerklinik. Wir haben über 90 außerklinische PartnerInnen, die wir natürlich gerne einbinden wollen mit ihrer Praxisexpertise. Das heißt, auch wenn wir Praxisaufgaben für die Studierenden erstellen, ist es uns ganz wichtig, die Praxisanleiterinnen aus den Kliniken als auch die Außerklinik mit an Bord zu haben. Genau. Und wir haben auch noch 2 Außenstellen, könnte man sagen, 2 Praxisbegleiterinnen aus der Hochschule, die auch immer wieder in die Praxiseinrichtung fahren und dort mit den Praxisanleiterinnen als auch mit den Studierenden vor Ort im Austausch sind.
Ich glaube, da bekommen die wirklich eine gute Unterstützung und werden da auch gut durchgeleitet. Das ist ja wichtig, wenn ein Studiengang wahrscheinlich noch so recht neu ist. Ich würde gerne noch mal kurz auf diese Praxisplätze eingehen, wenn das okay ist. Werden die von der Hochschule dann die Studierenden aufgeteilt auf die einzelnen Praxisplätze? Haben die da ein Mitspracherecht? Können die da Wünsche äußern? Wie läuft das denn da eigentlich? Das würde mich mal interessieren, weil bei mir war das damals so unglaublich schwierig, zum Beispiel Externatsplätze zu finden. Da war immer, keiner fühlte sich so richtig zuständig. Also ich weiß, ich bin kilometerweit gefahren damals. Ich musste in meine alte Heimat, um wirklich noch eine Hebamme zu finden, die Hausgeburten begleitet, weil sonst irgendwie alle Plätze sofort weg waren. Ist das jetzt leichter für die Studierenden, weil eben da schon auch außerklinische Praxisanleiterinnen angeschlossen sind, Hebammen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich würde sagen, da liegen Freud und Leid dicht beieinander. Okay. Das Hebammengesetz hat da auch, sag ich mal, etwas komplexere Hürden eingebaut, die aber jetzt den freiberuflichen Hebammen auch eine Vergütung, also Vergütung, ich würde sagen, eine Aufwandsentschädigung in der Praxisbegleitung der Studierenden auch sichern. Das gab es früher nicht. Früher haben die Hebammen das einfach aus der Liebe zu ihrem Beruf und zur Unterstützung der Auszubildenden gemacht. Jetzt machen sie es hoffentlich immer noch mit der Liebe zum Beruf. Aber dennoch, wie gesagt, es gibt jetzt eine Aufwandsentschädigung, die aber dazu führt, dass die Hebammen auch Verträge abschließen müssen und gar nicht mit uns als Hochschule, sondern mit den verantwortlichen Praxiseinrichtungen. Das sind die Kliniken, wo die Studierenden eingesetzt sind. Und ich gehe vielleicht noch einen Schritt zurück. Bei uns, die Studierenden bewerben sich tatsächlich auch an den Kliniken. Das heißt, wenn sie ihre Wunschklinik bekommen, sind sie erstmal in einer Klinik fest eingesetzt, eventuell noch mit einigen Unterkooperationen, wo mal hinrotiert wird. Aber dann haben sie einen festen Standort. Wenn wir die außerklinischen Einsätze betrachten, dann ist es tatsächlich so, dass diese Kliniken, die Verträge haben mit den freiberuflichen Hebammen, natürlich auch diesen Verträgen nachkommen müssen. Das heißt, die Studierenden haben in der Regel keine Wahlfreiheit, wo sie hingehen. Das bedeutet auch, die Studierenden müssen eine Flexibilität aufbringen. Genau wie Sie es gerade gesagt haben, es ist eine Herausforderung, außerklinische Einrichtungen für die außerklinische Geburtshilfe zu finden. Das ist uns in Ludwigshafen absolut wichtig und das geht vor allem. Das heißt, im Zweifelsfall werden die Studierenden bei unseren außerklinischen Kooperationen bundesweit eingesetzt. Ja, das heißt, es kann auch bedeuten, dass ich in ein Geburtshaus in einem nördlichen oder ganz südlichen Bundesland eingesetzt werde. Und diese Flexibilität aufzubringen, kann auch eine Herausforderung sein. Auf der anderen Seite passiert genau nicht das, dass Sie als Studierende auf eigene Faust gucken müssen, wo Sie unterkommen. Dafür tragen die Praxiseinrichtungen Sorge über diese Vertragsgestaltung.
Zu Beginn haben Sie gesagt, dass der Bachelorstudiengang 7 Semester geht. Danach ist das Studium abgeschlossen. Wie sieht es mit einem Master aus? Ist es möglich, auch weiter zu studieren oder ist es bis jetzt erstmal fertig?
genug Expertise nach.
Also jetzt wollen wir hier nicht alle überfordern, wir fangen mal so an.
Ab an die Frau.
Also jetzt fang halt erstmal an.
Genau, also nach 7 Semestern und erfolgreichem Absolvieren der staatlichen berufszulassenden Prüfung und einer Bachelorarbeit sind Sie Hebamme. Und dann dürfen Sie in die geburtshilfliche Praxis einsteigen. Und ich denke, das ist auch erstmal großer Wunsch von vielen, das zu tun. Aber ja, wir haben auch die Option in Ludwigshafen eines Masterstudienganges. Master Innovative Versorgungspraxis heißt da aktuell bei uns. Auch dort geht es darum, relativ eng verzahnt auch an der Praxis entlang Forschungskompetenz aufzubauen, Neuerungen für die Versorgung implementieren, also einführen zu lernen. Und das ist sozusagen eine weitere Option, um sich im wissenschaftlichen Werdegang zu qualifizieren, aber kein Muss für den Hebammenberuf.
Okay. Und eine letzte Frage brennt mir noch auf der Zunge, wenn ich die noch kurz einwerfen darf, weil das tatsächlich interessiert auch sehr viele, wie die prozentuale Verteilung eigentlich in dem Studiengang ist. Also wie viel ist Praxis, wie viel sind die Studierenden wirklich in den Krankenhäusern und wie viel ist sozusagen der Theorieteil und sie sind an der Hochschule? Oder kann man das so nicht sagen? Weil also ich erinnere mich noch, als ich die Ausbildung gestartet habe, dann ist es ja in Stunden aufgeteilt. Das war ja berufsbegleitend, habe ich ja damals das Studium gemacht und da war es ja jetzt nochmal anders. Kann man das jetzt so differenzieren oder ist es eher schwierig zu sagen?
Ganz, ganz grob, es ist ein gutes ein Drittel Praxis, also etwas mehr als das. Mhm. Ein Drittel ist ungefähr die Präsenzzeit an der Hochschule und ein Drittel, was wir an Hochschulen immer haben, ist die sogenannte Selbstlernzeit. Also das Ausarbeiten, Vertiefen, Bearbeiten, Prüfungsvorbereiten. So teilt sich das ungefähr auf. Genau.
Okay, super.
Werbung in eigener Sache. Ja, Marie, seit über 5 Jahren geben wir beide jetzt schon auf den verschiedensten Plattformen unser Wissen weiter. Und jetzt haben wir es gewagt und haben das alles in einem Buch komprimiert.
Hallo Hebamme. Liebevoller und ehrlicher Rat für Wochenbett und Babyzeit heißt unser Buch und das passende Hörbuch dazu. Aber worum geht es denn darin, Anja?
Unser Buch ist ein kompaktes Nachschlagewerk für die erste Zeit nach der Geburt. Ihr findet Antworten auf die häufigsten Fragen, die im Wochenbett aufkommen. Und wir geben euch einen realistischen Einblick ins Wochenbett inklusive vieler Tipps und Tricks. Ganz wie ihr das von uns gewohnt seid, gibt es keine Tabuthemen. Hämorrhoiden, Inkontinenz, Paarbeziehungen nach der Geburt. Bei uns finden alle Themen einen Platz und werden ehrlich und frei von jeglichen Ideologien angesprochen.
Das Buch gibt es sowohl online als auch in eurer Buchhandlung zu kaufen und das Hörbuch findet ihr exklusiv auf Audible. Wir hoffen, euch damit ein Stück in dieser besonderen Zeit nach Geburt begleiten zu können und freuen uns unglaublich, wenn ihr das Buch lest oder hört und uns somit auch unterstützt.
Sie sind ja vorhin schon sehr ausführlich darauf eingegangen, warum der Hebammenberuf akademisiert wurde. Würden Sie sagen, das Studium an sich ist sehr anspruchsvoll? Ist das vielleicht so, dass das einige abschrecken könnte oder ist das so, nee, frohen Mutes ran, das ist gut machbar?
Ich glaube, dass es inhaltlich prinzipiell gut machbar ist, wobei man eben immer sagen muss, was ich auch gerade schon erwähnt habe, die Flexibilität, also das Verbinden von Theorie und Praxis, von verschiedenen Praxiseinsatzorten, sich in diesem Studium zu orientieren, selbst zu organisieren. Es ist kein rein theoretisches Studium, es ist wieder viel Praxis dabei in der Praxis. Das wissen Sie viel besser als ich. Der Schichtdienst ist eine Belastung. Also ich glaube schon, dass es ein Studium ist, was anspruchsvoll ist, aber eher was die Ausdauer, die Zielorientierung betrifft, da gut dran zu bleiben. Intellektuell, denke ich, ist es für jemanden mit dem entsprechenden Schulabschluss gut zu bewältigen. Also das kriegen unsere Studierenden jetzt ja auch sehr gut hin.
Wird das Studium derzeit vergütet?
Ja, die Studierenden erhalten eine Vergütung während ihres Studiums, also während der 7 Semester bei uns. Und das ist immer je nach Praxiseinrichtung und der tarifvertraglichen Regelung dort etwas unterschiedlich. Aber das liegt so zwischen 1.300 und 1.500 brutto, das Einkommen in der Zeit. Jeden Monat über das gesamte Studium, also auch nicht nur über die Praxisphasen.
Das ist super, weil das ist ja tatsächlich nicht in vielen Studiengängen der Fall. Da stechen wir ja eigentlich auch ein bisschen heraus.
Genau. Auch da liegen Freud und Leid beieinander, kann man sagen. Ich glaube, für die Studierenden ist das wirklich eine tolle Sache, dass sie diese Vergütung bekommen, weil nicht jeder kommt aus einem Elternhaus, wo die Finanzierung eines Studiums automatisch möglich ist. Aber natürlich, das muss man auch sagen, die Studierenden sind auch natürlich vertraglich einer Institution, einer Praxiseinrichtung verpflichtet, auch arbeitsrechtlich verpflichtet. Das heißt, es wird natürlich auch von den Vertragspartnern, also den Kliniken, erwartet, dass jemand zielgerichtet, kontinuierlich sein Studium verfolgt, an den Veranstaltungen teilnimmt. Das geht einfach damit einher und durch diese duale Studiengangskonstruktion gehen dann vielleicht auch ein paar Freiheiten verloren, die Studierende in traditionellen Studienfächern vielleicht auch wahrnehmen und genießen. Also ich sag mal, dieses klassische studentische Leben, das ist etwas, was in diesen dualen Programmen, aber das ist jetzt egal, ob es die Hebammen sind oder ein anderer Beruf, leider etwas zu kurz kommt. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe auch berufsbegleitend studiert. Das ist kein normales studentisches Leben, was man führt. Und Sie wissen es wahrscheinlich auch noch oder haben es gut in Erinnerung, wie es gewesen ist. Genau.
Genau.
Also da geht auch was verloren, was ich ein bisschen bedauere. Aber das ist eben die Konstruktion und wahrscheinlich würden die Studierenden im Zweifelsfall lieber die Vergütung wählen als keine Vergütung und dafür viel studentisches Leben.
Ist die Vorbereitung auf das Leben danach als Hebamme.
Genau. Es wird ja nicht besser. Erstmal.
Ich kann mich noch entsinnen, als ich damals im Bewerbungsverfahren war, wirklich für die Ausbildung, da war ein Riesenrun noch auf die Hebammen-Ausbildungsplätze. Es waren teilweise 2000 Bewerberinnen auf eine Stelle. Wie sieht das denn aktuell aus? Ist der Run auf die Studienplätze immer noch so hoch? Wie viele Studienplätze gibt es denn eigentlich aktuell an den deutschen Hochschulen insgesamt? Vielleicht wissen Sie das und können das uns erzählen. Und wie sieht es vor allen Dingen bei Ihnen an der Hochschule aus?
Ja, das hat mich natürlich auch wahnsinnig interessiert. Was tut sich da? Weil wir natürlich, ich bin wieder beim föderalistischen System, jedes Bundesland macht ein bisschen in Eigenregie. Es gibt keine bundesweite Abstimmung zu den Studienplätzen oder Hochschulstandorten. Da sind wir auch noch im Entwicklungsprozess, also noch nicht so ganz am Ende angekommen. Ich habe aber jetzt Zahlen bekommen vom Deutschen Hebammenverband. Wir müssen immer so bei den Ausbildungsplätzen roundabout 500 pro Jahr gehabt haben. Also das ist jetzt keine ganz genaue Zahl. Aber tatsächlich haben 2023 1600 Studierende ein Studium der Hebammenwissenschaft oder Hebammenkunde begonnen. Das heißt, wir haben mal locker eine Verdreifachung. Und ich denke, das werden wir auch an den Bewerbungszahlen merken natürlich. Das ist toll für junge Menschen, die gerne studieren wollen und die Hebamme werden wollen. Und wir haben ja auch einen Fachkräftemangel, also in die Richtung gesprochen, ausgesprochen positiv. Und es ist natürlich auch so, dass man jetzt eben, es sind nicht mehr 2000 Bewerberinnen, die da irgendwie in der Schublade liegen oder gesichtet werden müssen. Es sind jetzt weniger, das heißt, die Chancen für die BewerberInnen steigen natürlich auch an. Und das ist natürlich auch eine tolle Sache für die BewerberInnen einfach. Wir sind gut ausgelastet bei uns nach wie vor. Also das ist jetzt kein Problem, dass wir die Studienplätze nicht besetzt bekommen. Und perspektivisch bleibt es einfach abzuwarten, wie viele Hochschulstandorte noch dazukommen. Ob vielleicht auch wieder welche sagen, das ist uns zu aufwendig mit dem Studium. Wir führen das nicht fort. Und ja, falls sich jemand bei uns gerne bewerben möchte, wir starten ab dem 1. Mai bis zum 21. Mai mit der nächsten Bewerbungsrunde bei uns auf der Homepage für das Wintersemester 2024 dann.
Ich fand das auch gerade eine ganz tolle Information für uns auch als Hebammen, also einfach perspektivisch zu wissen, da kommen viele motivierte, junge, neue Kolleginnen auch einfach nach in den nächsten Jahren. Also das stimmt mich sehr positiv. Ich finde das super, ne, dass da jetzt einfach mehr auch Plätze geschaffen wurden. Und da wirklich junge Generationen nachkommen. Das freut mich.
Und der Anklang auch weiterhin da ist, den Beruf zu erlernen. Ja. Weil ich finde, wenn man diese Zahl nicht kennt, ist es ja oft, dass man eher hört, keiner möchte diesen Beruf mehr erlernen, der Beruf wird nicht mehr gewählt, keiner bekommt einen Platz. Dadurch, dass es jetzt ein Studium ist, werden mehr Hebammen bzw. Frauen wegfallen, die diesen Beruf gerne erlernt hätten, aber die Zulassungskriterien vielleicht nicht erfüllen. Daran sieht man eigentlich, finde ich, ganz gut, dass es nicht der Fall ist.
Ja, ich glaube, da kann man auch noch mal ein bisschen beruhigen, weil auch schon an den Hebammenschulen war wirklich die überwiegende Mehrheit, und da reden wir über einen Bereich von 90% der Bewerbungen, die schon eine Fachhochschulreife oder ein Abitur mitgebracht haben. Also ich glaube, das muss man auch noch mal relativieren. Es ist natürlich schade immer für die jeweils einzelne Person, die es gerne möchte und nicht werden kann. Aber auch wenn ich diesen Schulabschluss noch nicht mitbringe, haben wir ja auch in Deutschland Mittel und Wege, wie ich mich dorthin bewegen kann, auch noch nachträglich nach meiner Schulzeit und dann auch die Möglichkeit habe, ein Studium anzufangen.
Haben Sie vielleicht noch einen Geheimtipp, wie man am besten an einen dieser Studienplätze kommen kann? Das interessiert sicherlich auch einige Hörerinnen und Hörer.
Natürlich erstmal die formalen Hürden sozusagen nehmen. Ich sag mal, ordentliche Bewerbungen sind sicherlich bei den Praxispartnerinnen immer noch ein ganz wichtiges Thema. Also sich ein bisschen Mühe geben, was die Formalia betrifft. Und schlussendlich, wenn man ins Bewerbungsgespräch eingeladen wird, ist es, glaube ich, zum einen der Enthusiasmus, den man ausstrahlt für den Beruf. Also ist man da wirklich begeisterungsfähig. Und ich glaube aber auch auf der anderen Seite ein realistisches Bild von möglichen Belastungen kennen. Also wenn jemand so ganz naiv da sitzt und sagt, ich mag gerne Babys, wird es, glaube ich, schwierig. Es sollte auch klar sein, bei allem Schönen, was unser Beruf mitbringt. Es gibt auch Schattenseiten des Berufes, anstrengende Seiten des Berufes, die auch uns als Hebammen an die Grenzen bringen können. Und ich glaube, je realistischer und sattelfester man da bei der Einschätzung wirkt, desto eher hat man auch eine Chance, tatsächlich einen der Studienplätze oder Praxisplätze dann auch zu bekommen.
Aber da erlebt man bestimmt ja auch einiges bei diesen ganzen Verfahren oder wenn man die ersten Bewerbungsgespräche führt. Ich glaube, das ist auch manchmal sehr komisch.
Soll ich da mal einen Schwenk erzählen? Ja. Tatsächlich, da kann ich was dazu beitragen. Ich saß vor großem Komitee damals in Karlsruhe. Ich werde es nie vergessen, es saßen 15 Leute inklusive Oberärzte vor mir. Und ich wurde gefragt, ich war damals ja noch medizinische Fachangestellte, was ich denn an meinem Beruf nicht so leiden kann. Das ist natürlich, man will sich ja mal von seiner besten Seite sein. Man mag ja alles an sein, man möchte jetzt ja auch nicht. Und dann schoss es mir aber wirklich in den Sinn, ja, Hämokulttest auswerten. Und dann kam mir im Hinterkopf, aber im Nacken hoch, oh Gott, aber Stuhlgang ist ja auch ein Thema bei der Geburt. Oh Gott, jetzt hast du vielleicht dich hier hingestellt, als könntest du mit dem Thema Stuhlgang nicht umgehen. Es war so kurz Pause und auf einmal lachten alle laut los und sagten, das kann man jetzt aber auch mal ehrlich sagen. Ich glaube, der Hämokulttest und Stuhlgang hat mir letztendlich damals den Ausbildungsplatz beschert, weil das irgendwie im Gedächtnis geblieben ist. Aber ja, das ist noch so ein kleiner Schwenk von mir. Da erlebt man einiges. Und das können Sie sicherlich bestätigen, oder?
Ich sitze tatsächlich nicht in den Bewerbungsgesprächen.
Oh, schade.
Ja. Manchmal denke ich auch, oh ja, schade. Manchmal denke ich, puh, was ein Glück. Also das macht natürlich an der Hochschule die formalen Kriterien, überprüft unser Studierenden-Service-Center. Dafür bin ich gar nicht zuständig. Und tatsächlich die Auswahl machen in weiten Teilen die Praxiseinrichtungen, wobei wir auch immer zwei Kolleginnen haben, die versuchen, bei den Gesprächen dabei zu sein. Und natürlich kriege ich so einiges berichtet, aber ich kann da nicht aus tatsächlich gemachten Erfahrungen berichten.
Eine letzte oder vorletzte Frage haben wir noch. Da werden wir tatsächlich auch sehr häufig drauf angesprochen, ob es möglich ist, diesen Studiengang auch in Teilzeit zu studieren. Denn manche haben ja vielleicht auch schon Familie, schon Kinder, die diesen Beruf trotzdem gerne noch erlernen möchten, den Studiengang wählen. Und wir haben ja auch schon gehört, dass ein dualer Studiengang sehr anspruchsvoll sein kann, weil eben die Praxis mit da ist. Und gibt es hier die Möglichkeit, das aufzuteilen?
Mir ist im Moment deutschlandweit tatsächlich kein Studiengang bekannt, der das geschafft hat in der Umsetzung. Also das Hebammengesetz hat uns wirklich viel, viel, viel auferlegt, was umzusetzen ist in einer gewissen Zeit. Es muss auch miteinander verzahnt sein. Also wir können nicht wie bei einem traditionellen Studium auch manches einfach entkoppelt voneinander machen. Das heißt, wenn ich die Theorie in einem Bereich gelernt habe, muss ich natürlich die auch mit der Praxis verknüpfen. Das funktioniert leider in Teilzeit im Moment nicht. Das muss man ganz ehrlich sagen. Es wäre wünschenswert, es ginge anders. Aber das würde, glaube ich, auch die hochschulischen Organisationen gerade überfordern. Mag sein, dass es in einigen Jahren nochmal anders ist, dass man sich da anders aufstellen kann. Aber im Moment ist es tatsächlich so anspruchsvoll, dem Hebammengesetz und dem Auftrag, den wir da bekommen, Genüge zu tun, dass es ja, wie gesagt, bislang niemandem gelungen ist.
Aber ist ja auch ehrlich.
Kann ja, man auch also meine beantworten. Ist ja für viele auch wichtig tatsächlich.
Wie das einfach gesagt, zu wissen.
Das zu wissen, ne? Weil man da auch realistisch weiß, nee, das ist einfach wirklich, und da musst du 100% und die 7 Semester, da gibt es kein Wenn und Aber. Ne? Das ist,
dann kann man sich ja auch drauf einstellen und das dann vielleicht auch dementsprechend organisieren.
Das interessiert mich jetzt natürlich, wenn jemand, gibt es ja gar nicht so selten, dass dann doch ein neues Familienmitglied vielleicht während der Studienzeit hinzukommt, dass Studentin Mutter wird. Die setzen dann einfach aus und müssen dann aber 100% wieder dann zurückkommen sozusagen, oder?
Da versuchen wir immer, Einzelfalllösungen zu finden. Mhm. Das muss man schon sagen. Natürlich hat eine Studierende den gesamten Rechtsanspruch in der Schwangerschaft, wie jede andere Arbeitnehmerin auch. Also die Schutzfristen gelten natürlich auch für Studierende in allen Bereichen. Und wir schauen dann auch einfach, wie der Einstieg wieder gut gelingen kann, also wie das umsetzbar ist in Einzelgesprächen. Also wir haben auch schon stillende Mütter in 4 Stunden Klausuren gehabt, die dann mal ins Familienzimmer zum Stillen zwischendurch raus mussten. Also wir versuchen da schon kreativ mit umzugehen, aber es braucht ganz klar, ist auch immer wieder bei Infoveranstaltungen ein Thema, dass wir da gefragt werden. Es braucht ein wahnsinnig gutes soziales Netz für die Studierenden, damit das leistbar ist. Und da wissen wir ja auch gerade alle, wie es läuft, ja, ob es die Kita ist, die früher Schluss macht wegen Personalmangel, Krankheitsausfällen oder die Schule. Da müssen sich Studierende schon wirklich richtig gut organisieren und Unterstützung haben, damit das zu machen ist. Und ich weiß auch, ich kriege die Frage immer gestellt, ob es dann zum Beispiel angepasste Dienstzeiten in den Kreissälen gibt für Mütter mit Kindern. Und nein, tatsächlich nicht. Und das spiegelt ja auch, sage ich mal, das wahre Hebammenleben wider. Auch Hebammen mit Kindern müssen sich irgendwie organisieren, dass sie in einem Schichtdienst arbeiten können. Und natürlich werden sie dann vielleicht noch das ein oder andere für sich pragmatisch zurechtrücken müssen. Aber so ist das Berufsbild einfach. Und das muss in den 7 Semestern irgendwie organisiert werden.
Ich fand, das war ein schöner Abschluss. Ich habe keine Fragen mehr. Du noch, Marie?
Nein, ich glaube, es war sehr rund. Dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und das Thema mit uns ein bisschen besser beleuchten konnten und wir somit auch ein bisschen mehr Licht ins Dunkle bringen konnten.
Ich bedanke mich auch herzlich, dass ich da sein durfte bei Ihnen. Es war sehr nett.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Das war unsere heutige Folge mit Frau Professor Nina Knape. Ich glaube, sie konnte ein Licht ins Dunkel bringen für viele Hörerinnen und Hörer da draußen.
Vielen Dank, dass ihr heute auch wieder mit dabei wart und zugehört habt. In 2 Wochen sind wir wieder da und freuen uns, wenn ihr das nächste Thema mit uns lauscht.
Und bis dahin freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns einen Kommentar dalasst, eine Bewertung auf der Podcast-Plattform, über die ihr den Hallo Hebammen-Podcast hört. Und ja, freuen uns natürlich auch immer über Nachrichten von euch. Und dann sagen wir bis dahin, eure Anja
und Marie.